Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche. Es geht um einen Neobroker, der beim staatlichen Altersvorsorgerdepot schon 0% ruft, bevor es das Produkt überhaupt gibt. Es geht um eine Bank, die freiwillig Personal im teuren Frankfurt ansiedelt, obwohl sie aus Berlin kommt. Es geht auch nochmal um einen Neobroker, der ChatGPT per Zuruf das Depot bedienen lässt. Es geht um die Girocard, die zwar wächst, aber gegen die falschen Gegner verliert. Und es geht nochmal um Klarna, das ausgerechnet in seinem größten Markt schwächelt. Es gibt nämlich mittlerweile weitere Indizien dafür, dass die Gravitationskräfte der Konsumschwäche der Einzelhandelsumsätze noch auf mehr Akteure wirken. Es sind 5 Geschichten, ein roter Faden. In der Payment- und Anlagebranche wird, das blöde Wort der Disruption zu vermeiden, gerade neu verteilt. Und Jochen ist da, glaube ich, genau der richtige Experte für. Viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Ja, normalerweise führen wir ein fachliches Vorgespräch. Bei uns ist es aber sehr häufig wechselseitige Lebenshilfe, wobei ich in dem Fall sehr viel Lebenshilfe von dir zur Hotelwahl etc. bekommen habe und natürlich irgendwelche Bonusprogramme. Dafür vielen herzlichen Dank, aber jetzt reden wir über was Sachliches, oder?
Ja, gerne.
Und ich habe ein Thema, von dem ich sage, das war bei sehr vielen Sommerempfängen, die es die letzten 2 Wochen gegeben hat, DK, Union Investment etc., da war das definitiv das größte Thema meiner Meinung nach. Ahnst du, worum es geht?
Das Altersvorsorgedepot, die Sonderkonjunktur für die Versicherung und die Vermögensmanager, oder?
Absolut. Und da hat Scalable Capital mit seinem Vorpreschen zu sagen, also bei uns kostet das Produkt nur 0,15% Produktkosten, den Rest, da chargen wir den Kunden nicht für. Das hat, glaube ich, auch nochmal für eine richtige Welle gesorgt, für richtig Betrieb, dass sich damit auseinandergesetzt wird in der Breite. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Wir haben ungefähr 30 Millionen Riester-Förderberechtigte. Da kommen jetzt nochmal je nach Rechnung 4, 5, 6, 7, 8 dazu. Selbstständige, Leute, die bis jetzt in berufsständischen Versorgungswerken waren, da ist Race is on, wie es so schön heißt. Am 01.01.27 geht's los. Das ist ein subventioniertes Kundenakquisitionsprogramm und alle da draußen sind heiß in der Branche. Das merke ich ganz klar. Aber Scalable prescht ja hier mit einem Preisversprechen vor, bevor das gesetzliche Produkt überhaupt existiert und bevor überhaupt die Details feststehen. Da fehlen noch ein paar entscheidende Details, die das BMF auch noch liefern wollte, wie eigentlich das Thema Kosten gesehen wird. War eine einigermaßen krasse Positionierung, oder? Der Wettbewerb geht schon los, bevor überhaupt die Konditionen feststehen.
Ja, und ich glaube, es ist auch strategisch sehr smart von Scalable gewesen, da jetzt auf der einen Seite schon mal so einen Pflock reinzuhauen mit den Konditionen. Das hat aus meiner Sicht wahrscheinlich den einen oder anderen ziemlich geschockt. Und zum anderen, da jetzt natürlich dann auch ganz früh in der öffentlichen Wahrnehmung zu sein. Die Telekom hab ich irgendwie bekommen, hat auch sowas gemacht, glaube ich sogar noch einen Tick günstiger. Aber das wird eher dann aus meiner Sicht dann so wahrgenommen werden nach dem Motto, ich habe hier ein Produkt, ein vergleichbares Produkt, was bei allen gleich ist. Und wo differenziert man sich eben mit den Konditionen? Und das wird dann interessant, weil manche mit niedrigen Kosten können natürlich da mitziehen, andere vermutlich mit 15 Basispunkte kriegen sie nicht mal die Vorstandsassistentin bezahlt.
Ja, also wir haben es ja mal durchgerechnet. Man kann ja ein paar Variablen einfach mal definieren. Was sind die Kundenakquisitionskosten? Was habe ich für jährliche Kosten pro Kunde? Was habe ich für Onboarding-Kosten generell noch? Und ab wann trägt sich das denn? Und ich glaube, selbst unter konservativsten Annahmen, und da waren wir allerdings im Bereich 50, 60, 70 Basispunkte Effektivkosten einschließlich Produkt unterwegs, rechnet sich sowas so richtig aufgrund der anfangs überschaubaren Beträge nach 10, 12 Jahren erst, ja. Und auch das hat bei mir eigentlich im Hintergrund bestätigt. Na klar, ist das eine Geschichte, die man erstmal mittel- und langfristig sehen muss. Natürlich ist das jetzt ökonomisch in den ersten Jahren mal ein Zuschussgeschäft mit allem drum und dran. Dann kommt aber noch eine Sache hinzu und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die Scalables, Trade Republics und auch die vielen anderen kleinen Akteure, die sich ja jetzt auch versuchen zu positionieren, auf dem Zettel haben. Von der Union hatte ich gehört, also von dem genossenschaftlichen Fondsanbieter, dass die in Spitzenzeiten zu Riester 550.000 Anfragen von Kunden hatten, ja, pro Jahr. Und die hatten zur damaligen Zeit, zur Boomzeit, standen die, glaube ich, bei 1,5 Millionen Riester-Vorsparpläne, mittlerweile ein bisschen drüber. Und das zeigt, das ist ein Produkt, wo vermutlich auch ein Haufen Fragen kommen werden. Immer wenn es um Förderung oder sonst was geht, immer wenn der Staat was Unbürokratisches verspricht, ist es ja häufig dann doch nicht so unbürokratisch und kommen Fragen auf. Und hier kommt ja auch noch der mögliche Transfer von bestehendem Riester-Guthaben dazu. Also, ob man das profitabel gestalten kann, da hatte ich eh schon Zweifel. Und mit jeder Information, die ich eigentlich dazu bekomme und mit jeder Überlegung, die ich dazu mache, desto eher glaube ich, wow, also das ist ökonomisch ein ganz schöner Abwärtswettlauf. Und der ist natürlich jetzt, Scalable hat da den Anker gesetzt. Der Preiskampf ist schon vor Marktexistenz riskant und wir haben natürlich auch einen Ankereffekt. Den hatte der Bund eigentlich mit 0,2 gesetzt fürs Standardprodukt. Und jetzt stehen noch die 0,1 im Raum. Die Union sickerte durch vielleicht 65 Basispunkte. Klingt ja da fast schon teuer. Und das damit profitabel zu gestalten, wird schwierig. Vielleicht muss es auch gar nicht profitabel sein. Und man sagt, hey, wir machen Folgegeschäft. Wir haben dann schon mal den Einstieg. Dann macht der Kunde was Neues. Ist ein Loss Leader zur Kundenbindung, aber klebriges Geld. Und das wird schon funktionieren.
Ja klar, also diejenigen hier, die Scalables und Trade Republics, die natürlich aggressiv auf Wachstum sind, auch vielleicht die Neobanken, die werden das garantiert nutzen für Kundenakquise als Loss Leader. Mhm. Schwieriger wird es für diejenigen, die natürlich mit dem Produkt an sich Geld verdienen müssen und wollen. Also die klassischen Vorgesellschaften, die Versicherungen, da wird es herausfordernd. Aber mit deinen Herausforderungen hinsichtlich des Customer Supports und der Education. Ich glaube, das ist diesmal vielleicht ein bisschen einfacher, weil also gerade die Wechsler, die haben ja da irgendwie so eine Police, die kann ich dann irgendwie scannen und dann habe ich vielleicht eine AI, die das erkennt und dann, mir das vorschlägt. Aber ich sehe noch ein ganz anderes Thema als Bottleneck, nämlich denk mal an diese ganzen Video-Idents. Also wir bekommen die OIDI-Wallet noch nicht. Das heißt, wir haben klassisches Video-Ident. Und vor ein paar Jahren, also dieser Krypto-Boom war, waren ja die Video-Ident-Warteschlangen sehr, sehr lang, weil die Video-Ident-Anbieter gar nicht hinterhergekommen sind, die ganzen Leute zu identifizieren. Das kann natürlich jetzt hier, wo dann jetzt kurz vor Jahresende oder am Anfang des Jahres plötzlich so ein Riesenboom ist und parallel sehr viele Depots aufgemacht werden müssen, plus inklusive KYC, durchaus eine Herausforderung werden.
Das ist natürlich ein sehr kluger Gedanke, weil wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit auch bemerkt, wenn der ein oder andere Tagesgeldakteur auf den Markt gekommen ist, da hatten wir dann plötzlich auch schon den ein oder anderen Engpass. Wäre es natürlich sehr praktisch, wenn der elektronische Personalausweis, mit dem das ja wunderbar schwupps dranhalten, 1A funktioniert am Smartphone, etwas verbreiteter wäre, aber der hat ja leider auch noch nicht in der Breite die Nutzung, dass man da ein klein wenig Druck vom Kessel nehmen könnte. Ja. Nee, guter Gedanke, aber ich sag's einfach nochmal, selten hatte ich das Gefühl, dass an einem Thema wirklich ganz viele Akteure dran sind, arbeiten, überlegen, die Konditionen noch zuhalten, auf Informationen vom Staat warten, wie wird der Staat da auftreten. Also da spürt man so eine Stimmung, die, und damals hatte ich gerade meinen Einstieg in den Finanzjournalismus, mit Sicherheit deutlich über das hinausgeht, was bei Riester 2001, 2002 war. Weil da war die Haltung auch medial vom Verbraucherschutz eher, naja, kann man ja alles noch bis Jahresende beantragen, da kriegt man die volle Förderung, hier ist nichts zu überstürzen. Aber hier merkt man richtig dieses Scharren mit den Hufen in der Startbox von allen Akteuren, wo sich alle drauf freuen, ja.
Ja, total. Und vor allem auch diese Komplexität des Übertrags von bestehenden Riester-Konditionen. Also jetzt beispielsweise, wenn man einen alten, sehr alten Riester-Vertrag hat, hat man auch eine andere Sterbetabelle, wo man überlegen muss, macht es überhaupt Sinn, den alten Riester-Vertrag rüberzunehmen oder stellt man den beitragsfrei, weil die Sterbetabelle so attraktiv ist und macht dann quasi ein neues Altersvorsorgedepot von null auf. Also von daher, da gibt es viele viele Punkte, an die man denken muss und die natürlich dann auch vielleicht auch zu Customer Support oder erklärungsbedürftigen Anrufen führen.
Ja, letzter Punkt dazu. Wir reden ja immer über Standardprodukte. Jeder muss ein Standardprodukt raushängen. Wenn das Standardprodukt aber nur mal eines ist, mit dem ich nicht so richtig Geld verdienen kann, weil ein Kostendeckel drauf ist, weil der Wettbewerb hoch ist, dann kann ich ja auch noch individualisierte Produkte schnitzen. Und ich glaube, in weiten Teilen der Akteure mit Beratungs Angebot und wo auch die Kundschaft Beratungsbedarf hat, da wird man, glaube ich, auch Wege finden, es so auszugestalten, dass es sich am Ende doch lohnt, weil man einfach mit dem Standardprodukt nicht weiterkommt. Das Standardprodukt ist vermutlich etwas für beratungsfreie, stark digital orientierte, digital affine Menschen. Aber ich glaube, für die anderen Produkte wird es dann auch noch einen Markt geben. Mal schauen.
Garantiert, ja.
Wir haben ja noch ein paar weitere Themen in petto in dieser Woche und eines ist schon ein paar Tage älter, das hat die Kollegin Hedeke erfreulicherweise ausgegraben, die in Personalthemen immer ganz gut das Ohr auf den Schienen hat, was da draußen bei den Neobanken und Fintechs passiert. Und sie hat herausgefunden, dass die Solaris Bank, Solaris, wie sie ja jetzt heißt, eine ganze Reihe Stellen in Frankfurt ausgeschrieben hat. Und die Solaris vermutet man ja als klassischen Fintech, Tech-Akteur eher in Berlin, auch vom Sitz her. Und jetzt plötzlich haben wir hier Jobs, CEO, Assistant, Data Protection Manager, Regulatory Reporting Manager, Credit Risk in Frankfurt ausgeschrieben. Und wenn mir das einer mal erklären kann, was das soll, dass die Solaris jetzt in Frankfurt recruitet, wo ja das Gehaltsniveau, wie man so hört, 10%, 15%, 20% höher ist als in Berlin, erklär's mir, Jochen.
Ich weiß auch nicht, ich kenne auch nur die Information wie du aus der Öffentlichkeit, aber ich kann mir natürlich so ein bisschen ein, zwei Sachen zusammenreimen. Letztendlich, wenn man sich schaut, die Solaris schleppt natürlich einen großen Personalbestand mit sich her und das neue Geschäftsmodell neben dem ADAC-Portfolio hier irgendwie als AI-Dienstleister für andere Banken, als White-Label-Bank für andere Banken aufzutreten, das ist natürlich eine Transformation und wenn ich jetzt böse wäre, könnte man sagen, ich transformiere auch mal einen Standort nach Frankfurt und dann geht halt dann halb Berlin nicht mit, weil Frankfurt langweilig ist etc.
Also die Restrukturierung durch Standort und Standortverlagerung im Grunde genommen, ja.
Exakt. Und jetzt habe ich in beiden in Startups in beiden Städten gearbeitet und kann wirklich sagen, also in Frankfurt findet man jetzt gute Tech-Leute, insbesondere AI-Leute, nicht so einfach wie in Berlin. Und auch, dass die Leute in Startups gehen, ist nicht so gewöhnlich wie in Berlin. Also von daher, das ist auch eine durchaus mit riskanten Punkten verbunden, wenn man da jetzt das vielleicht auch ganz nach Frankfurt verlegt, unabhängig von dem höheren Gehalt. Aber das kann einfach eine einfache Restrukturierung sein, um die Kostenbasis zu reduzieren.
Jetzt ist eine der Stellenanzeigen auch ein Regulatory Reporting Manager gewesen. Da kam mir natürlich auch der Gedanke, dass das Thema Regulatorik, Talentnähe vielleicht doch eine gewisse Rolle spielt. Wenn man BaFin, Bundesbank, neue Geldwäschebehörde, wenn man dieses Aufsichtsökosystem vor Ort hat, ist das, glaube ich, insbesondere für ein Institut mit, wie es so schön heißt, bewegter Aufsichtshistorie, wie die Solaris, vielleicht nicht das Dümmste, wenn man auch eine gewisse physische Nähe zum Regulator hat. Das wäre mal interessant für eine statistische Auswertung, ob das ein Marker ist, ob ich in der Nähe der Aufsichtsbehörden bin oder ob ich weit weg bin. War zumindest ein Gedanke, aber wie es so schön ist, das war eigentlich eine Stelle. Das macht jetzt natürlich noch keinen Riesentrend, den man ausmacht. Aber ich dachte zumindest, vielleicht spielt es auch eine Rolle, ja.
Wobei, meines Wissens ist die Aufsicht der Bundesbank gegenüber den Fintechs, die sitzt sowieso in Berlin. Also von daher ist dann, obwohl die Bundesbank in Frankfurt ist, ist da die Distanz zu den eigentlichen Ansprechpartnern da doch vielleicht ein bisschen länger. Keine Ahnung, aber wir müssen natürlich auch schauen, es gibt auch mittlerweile gute Talente in Berlin, in dem ganzen regulatorischen Thema. Wir haben ja genügend Fintechs und Banken, die reguliert sind in Berlin. Und in Frankfurt kann es natürlich auch sein, dass ich da natürlich auch in, jetzt gerade wegen dieser neuen Geldwäschebehörde da in Wettbewerb gehe und dann, dass sich dann auch auf die Preisniveaus und Gehaltsniveaus darstellt.
Ja, normalerweise hätte ich jetzt kurz einwerfen müssen, ja klar, als du das gesagt hast, aber ich gebe ganz ehrlich zu, dass die Bundesbank da einen Teil in Berlin sitzen hat, der den Aufsichtsaufgaben nachkommt. Als Frankfurter wusste ich das offen gestanden gar nicht. Also ich sagte nicht, ja klar, sondern danke für die Info und in diesem Podcast lerne ich auch immer etwas dazu, auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich für mich ist, aber sei es drum.
Ich habe zufällig, es kommt jetzt auch nicht her, weil ich so schlau bin, sondern zufällig die zuständige Kollegin von der Bundesbank auf einem Event vor 2-3 Wochen in Berlin getroffen und sie sagte mir, sie sitzt in Berlin. Ich wusste das vorher auch nicht.
Ach Gott, wunderbar. Schön, dass du es zugibst, Sir. Lass uns mal im Technologieteil bleiben, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Bankwesen und hier in dem Fall an der Schnittstelle zwischen Kunden und seinem Neobroker. Scalable öffnet für KI-Agenten seine Schnittstelle. ich muss zugeben, habe mir gedacht, also die 5 Klicks, die schafft doch eigentlich jeder noch selber, niederschwellig. Aber wahrscheinlich springe ich damit mal wieder richtig zu kurz. Du wirst es mir erklären können. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich konkret zu sagen, wir machen für KI-Agenten die Schnittstelle auf? Kann ChatGPT dann auch in meinem Scalable-Depot rumfuhrwerken und mich rebalancen? Erklär's mir, Jochen.
Genau das ist es. Also ich finde das extrem spannend. Nicht nur wegen meiner, haben wir auch mal gesprochen, privaten Erfahrungen im Kontext Trading-Bot für Krypto-Trading, wo das ja bei diesen großen Krypto-Exchanges ohnehin schon der Fall ist. Aber nicht AI.
Hast du das mittlerweile live oder bist noch am Trockenübungen machen?
Nee, es ist live. aber es ist immer noch so, dass ich jeden Tag dazulerne und das im überschaubaren Geld live ist.
Entschuldigung für den Schlenker, red weiter über den KI. Nee,
aber das Thema, was sie da gemacht haben, finde ich extrem spannend, weil ich kann ja dann beispielsweise, wenn ich mit meiner AI eine Diskussion führe, hör zu, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe hier Altersvorsorge-Depot. Wie sieht's mit meinem ETF-Sparplan aus? Was soll ich da machen? Oder schau mal auf mein Depot und schau das mal an hinsichtlich der Zusammenstellung. Das machen die Leute ja heute schon. Und dann der nächste Schritt, dann tatsächlich dann auch die Transaktionen durchzuführen oder einfach nur mal das Depot live in die AI rüber zu spielen, ist ja ein leichter. Und jetzt kann man natürlich sagen, wer braucht das? Das kann ich doch per Hand eingeben. Alles richtig. Das spielt vermutlich eher erstmal in die Hände von so Semi-Profi-Anlegern, die dann vielleicht sagen, ich lasse zum Grunde, wie ich mit meinem Trading-Bot da individual Trading-Strategien laufen. Also wenn hier ein Herr Trump mit seinem Social Network irgendwie einen Tweet raushaut oder wie auch immer das Ding bei dem heißt, dass ich da irgendwie einen Agent habe, der das erkennt und dann sofort darauf tradet. Also letztendlich ich gar nicht erst am Computer sein muss und schauen muss, sondern dass alles automatisiert läuft. Das sind diese Fälle, wo ich sowas brauche oder wo ich auch Copy Trading mache oder wo ich irgendwelchen Influencern folge und glaube, denen zu traden, wenn die irgendwas sagen. Also dafür ist das zumindest eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Aber wie halt häufig so, das passiert halt erstmal im Semi-Profi-Bereich und dann schwappt es auch rüber auf die ganz normalen Leute, die sagen, machen wir mal eine Analyse meines Depots und sag mir mal, was ich besser machen soll. Und dann kann ich ja dann mit einem Klick sagen, komm, dann mach auch gleich dann den Trade und shifte mein Depot.
Also ich kann mir ja sehr praktisch durchaus ein paar Anwendungen vorstellen. Beispielsweise habe ich da einen zu starken Tilt zu Tech in meinem Depot und kannst du mal nachrechnen, wie es bei mir ausschaut. Bin ich zu stark abhängig von Krypto oder sind da Korrelationen drin, die ich vielleicht nicht erkenne? Ich habe aber auch offen gestanden noch eine ganze Menge Fragen. Wie ist da eigentlich die Regulatorik? Wer ist denn da eigentlich der Anleger bei einer von Prompt ausgelösten Order? Ist der Anleger selbst oder ist es die KI? Wie findet da eine Angemessenheitsprüfung statt? Und natürlich, was ist, wenn es in die Butz geht? Ja, war ich das dann? Oder kann ich sagen, wie konntet ihr eigentlich meine KI traden lassen? Aber da bin ich relativ sicher, die regulatorischen Fragen wird man sich gestellt haben. Aber ich habe dich richtig verstanden. Du glaubst, es ist ein echtes Produkt und kein KI-Narrativ.
Hängt mehr dahinter. Also das finde ich sehr attraktiv. Und im Grunde, wir kennen ja auch im Payment diesen Begriff Agentic Payment. Das ist im Grunde das gleiche in Grün, nur ob ich dann halt eine Payment-Transaktion mache und einen Kauf mache oder ob ich einen Trade mache. Das ist im Grunde das gleiche, nur halt im anderen Bereich. Aber die Regulatorik ist aus meiner Sicht relativ trivial und relativ klar. Scalable sagt, ich habe hier eine Schnittstelle. Man muss einmal die Schnittstelle ansprechen und approven. Und dann ist man in der vollen Haftung, ob dann die AI rogue geht und irgendwelche Sachen kauft und man die nicht kontrolliert oder nicht. Das ist dann das persönliche Problem. Aber ich kann nochmal aus meiner Erfahrung mit dem Crypto-Trading, wo ich ja Derivate trade, sagen, also man hat das relativ gut unter Kontrolle. Und auch die AI, also zumindest so wie ich sie programmiert habe bei mir, ist sehr devot und fragt 8-mal und ist teilweise sogar risikoaverser als ich.
Okay. Ja, wie gesagt, ein paar Anwendungsfälle kann ich mir auch gut vorstellen. Auch der Klassiker. Ich habe ja mittlerweile viele Börsenplätze zur Auswahl. Ich sage, optimier mir das doch mal sozusagen vom Timing her oder von Limits oder von dem ganzen Drum und Dran. Also gut vorstellbar ist es für mich. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist dann auch wieder eine Generationenfrage, wer macht sowas überhaupt? Wer probiert sowas aus? Wer macht's? Ich gehöre zum Beispiel auch noch zur Generation, die zitternd und schweißnass mit dem Handy irgendwelche Order- oder Sparpläne aufgibt. Das ist etwas, was ich gerne an einem Laptop mache, wenn ich sitze. Und dann ahnst du schon, dass ich wahrscheinlich nicht mehr die Zielgruppe bin, die damit herumhantiert. Das sind dann eher jüngere Leute oder Menschen, die so eine Technikbegeisterung dafür haben wie du.
Ja, oder auch, wenn du jetzt mal, wenn du so ein bisschen konservativer bist, alleine vielleicht ein bisschen der Bequemlichkeitsfaktor, dieses jährliche Rebalancing. Also wenn ja. Du hast dann irgendwie festverzinslich und Aktien und irgendwelche Techniksachen und machst am Ende des Jahres ein Rebalancing, dass es wieder im Balance ist und eben nicht das eine, was viel zu gut gelaufen ist, dann überdimensioniert ist. Ja. Das kann man dann so auch darüber machen, dass dann letztendlich einmal im Dezember die Information kommt, hör zu, ich mache das Rebalancing, bist du damit einverstanden, dass wir dich machen und dann muss ich nur noch Ja sagen und dann passiert das. Und das ist natürlich auch was anderes als dieses semi-professionelle Traden. Ich habe aber noch einen anderen Kontext in diesem Beispiel, weil das spielt natürlich den Trade Republics und den Scalables, also den ganzen Neo-Brokern in die Hände, die ja sehr niedrige Trading-Gebühren haben. Wenn ich jetzt das mir überlege mit klassischen Brokerage-Angeboten von der klassischen Hausbank, wo das eben nicht ein Euro oder zwei Euro kostet, sondern mal schnell 20, 30, 40, 50 Euro, dann funktioniert das nicht mehr, weil das natürlich dann von den Transaktionsgebühren einfach nicht zusammenpasst. Also von daher kommt es natürlich darauf an, wie die Zielgruppe ist. Aber wenn die junge Zielgruppe auf dem Bereich sehr affin ist, dann spricht das eher wieder für die Neobroker und ist dann vielleicht wieder eine Herausforderung für die etablierten Anbieter.
Ist lustig, dass du das jetzt im Kontext von Tradinggebühren oder Depotgebühren oder sonst was siehst, weil ich habe es komplett von der Denke her aus der Perspektive Beratung und Beratungsvergütung gesehen, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ja wieder ein weiterer Schritt, dass solche Akteure sich nicht nur wie die letzten 5, 6, 7 Jahre im Bereich Trading, Ordergebühren etablieren und da margenzertrümmernd unterwegs sind, sondern dass der intelligente Einsatz von KI dann auch noch die Beratungsmarge möglicherweise zertrümmert, die bis jetzt in anderen Teil der Wertschöpfungskette in Banken gehängt hat. Genau was du sagst, Rebalancing. Also wofür gebe ich denn einen großen Batzen Geld gegen Gebühr einer Bank? Na genau, dass sie da einen Blick drauf hat und am Ende des Jahres anruft, Herr Siegert, die Aktien sind so gut gelaufen, da gehen wir jetzt mal wieder von 65% auf 50% Gewichtung runter. Und wenn ich das natürlich mit ein paar Prompts, mit einem guten Gefühl, dass ich da eine sehr gute Beratung bekomme, die zumindest die finanzmathematischen Dinge richtig abdeckt. Es gibt natürlich in der Beratung noch 1000 andere Sachen, Nachfolge, Erbschaft in großen Dimensionen, aber mal die ganz einfachen Anlagethemen, die sich so Menschen mit fünfstelligen oder vielleicht niedrigen sechsstelligen Anlagesummen stellen. Da frisst dann möglicherweise doch dann auch noch stärker als bisher ins aktive Management rein, weil der Test, die Beratung, dann einfach schon mal mindestens mal im ersten Schritt mit der KI gemacht wird.
Total. Also die einfachen Fälle, ich glaube, dafür ist zukünftig der Beratungsbedarf sehr überschaubar. Das heißt, für die Berater, sie müssen sich noch mehr spezialisieren und differenzieren, um tatsächlich auch für den Kunden einen Mehrwert zu liefern.
Ja, jetzt schreit bestimmt wieder jemand rum, Beratung und KI, das ist ja viel zu zukunftsoptimistisch. Ich habe heute einen lustigen Tweet gesehen, wo jemand in Zusammenhang mit KI und Journalismus meinte, okay, alle lästern, irgendjemand lässt Texte mit KI schreiben, vielleicht ist aber Texte mit KI schreiben lassen, vielleicht ist auch so ein Vorgehen in 5 Jahren so normal wie das Benutzen von Google Maps, wenn ich irgendwas suche, während irgendeiner noch herumkreischt, boy, der sucht Google Maps, um sein Ziel zu finden letztendlich. Also hinkt vielleicht ein klein wenig der Vergleich, aber ich glaube, die Dynamik, die spürt man jetzt. Aber war super interessant von dir zu hören, dass es nicht nur das KI-Narrativ für Standing ist, sondern du da auch echte, benutzbare Produkte drin siehst. Super.
Total.
Kommen wir zu einem weiteren Leib- und Magenthema, den Girocard umsetzen. Leib- und Magenthema von dir. Da sind die Zahlen fürs erste Halbjahr bekannt gegeben worden und wir haben eigentlich intern gesagt, boah, das ist ja eigentlich immer mehr von demselben. Der Trend bleibt gleich. Die Transaktionen mit der Girocard steigen. Die Umsätze kommen kaum noch vom Fleck. Die Terminals steigen aber. Es muss relativ großer Aufwand betrieben werden. Ich meine, dass die Girocard jetzt kaum noch wächst und real inflationsbereinigt sogar sinkende Umsätze hat, kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile nach 2 Jahren als Gesetz dann gehen. Frag aber umgekehrt, wer gewinnt denn? Du schaust dir das doch immer sehr genau an. Ist das vielleicht mal weg von der Girocard denken, was da an Zahlen veröffentlicht worden ist?
Ja, also letztendlich, wir haben ja eigentlich bei den Jahreszahlen auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast drüber gesprochen. Da ist jetzt nichts Neues dabei. Die Girocard wächst zwar bei Transaktionen und vielleicht auch ein bisschen im Volumen, aber fällt im Marktanteil. Und ich habe mir für eine Präsentation, die ich nächste Woche bei einem Event geben muss oder geben darf, mir nochmal die Bundesbank-Statistik angeschaut, die wir ja in den auch mal im Podcast hier besprochen haben. Und da sieht man sehr eindeutig, dass im Gesamtmix die Girocard massiv Marktanteile verloren hat, zugunsten der Apple Pay, Google Pay Wallets, zugunsten Mastercard, Visa, Debit und natürlich zugunsten PayPal, weil die Bundesbank ja die Gesamttransaktion anschaut. Und also von daher, da ist eine merkliche Verschiebung der Marktanteile festzustellen. Das ist, wenn man nicht jetzt natürlich nur auf als Kreditwirtschaft auf die Girocard-Zahlen rein drauf schaut, gar nicht so schlimm, weil sie verdienen jedes Jahr mehr mit der Girocard. Es ist ja eigentlich noch alles in Ordnung. Aber das Dramatische ist einfach, wenn man die Marktanteilszahlen da anschaut, die ja in der Bundesbankstatistik sehr schön darstellbar sind, ist der Marktanteilsverlust mittlerweile massiv. Und es ist eigentlich sogar dann eher die Frage, was ist eigentlich der entgangene Revenue für die Kreditwirtschaft, weil man eben jahrelang die Weiterentwicklung der Girocard unterlassen hat.
Ja, ich frag da mal in dem Kontext nochmal nach einer Sache nach, die vielleicht ein bisschen random klingt, die mich aber wirklich auch umtreibt, weil es um eine Initiative der deutschen Kreditwirtschaft geht. Um Vero. Ich habe zufällig gesehen und konnte das auch reproduzieren, dass jetzt die Drogeriekette DM Online auch Vero akzeptiert. Und da fand ich ganz interessant, dass im Checkout-Prozess Vero jetzt plötzlich ganz oben stand. Und das war tatsächlich so. Ich habe es 2-3 Mal durchgespielt und da habe ich mich gefragt, zahlt Vero dafür, dass das so ist und dass man das ein bisschen PR-technisch ausschlachten kann? Oder hat DM auch ein originäres Interesse dran, die ganz oben zu haben, weil sie so günstig sind? Hast du da eine grobe Ahnung?
Also ich kenne jetzt die Konditionen nicht des Deals. Ich würde mal sagen, beide haben da gleichgerichtet Interesse. Vero natürlich, damit man da ganz oben ist im Checkout und da vielleicht schneller geklickt wird und die Leute auch drauf aufmerksam werden. Mhm. Und natürlich der Händler auch, weil wir können davon ausgehen, dass Vero natürlich günstiger ist als etablierte Zahlverfahren. Nicht ganz so günstig wie die Girocard, heißt ja immer laut Vero, aber das spielt ja im Online-Geschäft keine Rolle. Also von daher vermutlich günstiger als die etablierten Online-Zahlverfahren. Und da ist natürlich da ein gleichgerichtetes Interesse da. Die grundlegende Frage, die sich natürlich DM langfristig stellen muss, ist, da wir kennen, dass die Vero-Nutzung immer noch überschaubar ist, also die Aktivitätsrate in Deutschland, ist natürlich sowas auch gefährlich, wenn ich das auf Platz 1 nehme, weil ich mir vielleicht sogar dann auf der Payment-Page ein bisschen Conversion-Losses reinhole, also dass Leute vielleicht wegspringen, weil sie ihre
Vero, habe ich noch nie gehört, ja.
Exakt, was da oben ist, kenne ich nicht und mein PayPal, was ich eigentlich will, sehe ich jetzt nicht mehr, ich muss scrollen, dann breche ich ab. Das wird DM garantiert auch messen. Und
es wird wahrscheinlich ein paar AW-Tests geben. Ja, wie sieht es aus, wenn wir so machen? Genau. Wie sieht es aus, wenn wir so machen? Aber es ist lustig, wie du da jetzt drüber gedacht hast, weil mein Denken war nicht, oh, könnte vielleicht auch abschrecken. Mein Denken war, hey, wenn Vero fliegen soll, dann muss ich genau diese Kontaktpunkte im Alltag ständig schaffen, dass einerseits Nerds wie wir das sehen, also rot, da tut sich was, und andererseits natürlich auch Leute, die es vielleicht noch nicht sehen, wenn sie das Ding innerhalb von einer Woche 4, 5, 6, 7 Mal online oder bei physischen Händlern sehen, wenn das dann auch mal fliegt, dann ist es, glaube ich, noch ein ganz anderer Schnack als jetzt, wo es noch den Exotenstatus hat. Und deswegen finde ich die Präsenz eigentlich fürs Erste extrem wichtig dafür. Aber sind wir gespannt, ob sich das dann auch mal in messbaren Zahlen irgendwie äußert. Ink hatte übrigens auch wieder auf LinkedIn, hat dieser Head of Payments da gesagt, Mensch, 700.000 Nutzer haben wir schon. Habe ich natürlich gleich nachgefragt, boah, 700.000 bei der ING ist aber mal ein Ding. Sind das Registrierte oder Leute, die das schon einsetzen? War natürlich wieder nur Registrierte, wie man sich hätte denken können. Ja,
ja, aber dein Punkt, der trifft es natürlich auch. Und das ist auch, glaube ich, ein Learning von der PayDirect Desaster, wenn man es vielleicht so ausdrücken möchte, dass die Angriffspunkte, wo ich als Endkunde dieses Logo sehe, möglichst breit sein müssen und es eben nicht nur hilft, dass ich bei einem großen, wichtigen Händler zu sehen bin, sondern bei möglichst vielen in der Tagesaktualität, also beim Lebensmittelhandel, bei der Drogerie, beim wichtigen Online-Händler wie Amazon, um möglichst breit immer wieder einen Trigger zu bekommen, dieses Produkt doch zu nutzen. Und insofern, das macht Vero, du weißt, ich bin jetzt kein großer Vero-Freund und Klakör wie andere, sondern durchaus kritisch, aber das macht Vero aus meiner Sicht sehr, sehr gut, dass sie da aus der Vergangenheit gelernt haben und das jetzt systematisch gut durchziehen.
Okay. Ich würde gerne zum Abschluss etwas machen, was ich eigentlich nicht so häufig und auch eigentlich nicht so gerne mache. Ich hatte vergangene Woche mit Bernd schon mal über das Thema Gravitation der deutschen Wirtschaftslage gesprochen. Es hatten wir aber diese Woche Zahlen von der DZ Bank, die natürlich herausragend gut mal wieder waren, über die Versicherungstochter R&V und die Union Investment. Da wollen wir uns gar nicht in Details verlieren, aber in der die Sparten, die jetzt wirklich richtig am deutschen Geschäft hängen mit Gewerbekunden und mit Verbrauchern, wieder Schwierigkeiten gemacht haben. Teambank weiter in Problemen, eigentlich ein Restrukturierungsfall, VR Smart Finanz, KMU-Kredite für Gewerbetreibende, auch gerade noch so wieder aus den roten Zahlen rausgekommen. Also weitere Beispiele dafür, dass es im Moment offenbar wirklich, wirklich schwierig ist, in Deutschland in dem Markt unterwegs zu sein. Und wir hatten es ja von PayPal, wir hatten es auch von Klarna, die gesagt haben, größter deutscher Markt. Und das macht uns richtig Probleme. Da war ja im Grunde genommen die Prognose, die mit Deutschland begründet wird, auch mitverantwortlich für einen 20%-Rutsch an der Börse. Mich würde einfach dein Take nochmal interessieren, vielleicht gerade aus Perspektive dieser Consume-Enabler und den Shifts, die da im Markt gerade laufen.
Ja, und das ist ja jetzt nicht erst mit dem PayPal und den Klarna-Zahlen, sondern erinnert ich bitte an PayOne, die ja vor einem Jahr auch schon gesagt haben, dass das deutsche Geschäft oder Worldline als Konzern und dann mit der PayOne deutschen Tochter, dass das Deutschlandgeschäft stottert. Also jetzt kann man natürlich am Anfang sagen, naja, dann ist vielleicht irgendwie ein isoliertes Problem bei PayOne und dann haben wir vielleicht ein isoliertes Problem bei PayPal, die ja auch sonst andere Probleme haben. Aber da jetzt Klarna das gleiche Thema gebracht hat und Deutschland ist für Klarna der größte Markt, weil es natürlich auch der Rechnungskaufmarkt sehr stark ist, ist da jetzt vielleicht ein Gesamtbild, was sich jetzt in den einzelnen Puzzlestücken zusammenzieht, wo man sagt, naja, vielleicht haben wir tatsächlich Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten aufgrund steigender Preise, Energiepreise etc., dass eben der Euro doch nicht mehr so locker sitzt und dass wir das jetzt hier zumindest ganz früh auf der Anbieterseite von der Zahlungsabwicklung sehen.
Das war ja immer die Kernfrage, so eine Reallohn-Kaufkraftschwäche, sorgt das dann letztendlich für mehr Ratenzahlung? Ist dann die Stundung quasi die Krücke zum Konsum? Je schlechter es mir geht, desto eher greife ich mal zu was, um mir die Konsumwünsche zu erfüllen. Ist ja, glaube ich, eher so eine amerikanische Interpretation, wo ja auch gerne solche Dinge auch genutzt werden, um kurzfristige Lücken zu schließen, vielleicht auch in der Lebenshaltung, dann wäre ja das Wachstum da ein Warnsignal. Aber so scheint es ja nicht zu sein, sondern umgekehrt. Das Wachstum ist nicht so stark in dem Segment, weil die Menschen das offensichtlich nicht machen oder weil die Risikoneigung der Akteure in dem Markt eher so gering ist, dass man sagt, nee, das können wir jetzt nicht machen, was ja dann auch erklärt, warum das neue Geschäft in dem Bereich nicht so richtig läuft.
Du, es kann sogar beides stimmen. Also es kann tatsächlich sein, dass zumindest auf einer Mikroebene bei Klarna tatsächlich der Ratenkauf besser funktioniert als in den Jahren vorher, weil die Leute eben nicht mehr so viel Geld haben und lieber dann das auf Kredit kaufen. Das passt, by the way, ja auch bei PayPal in die neue Strategie, dass sie ja auch sehr stark in diese Absatzfinanzierung gehen. Aber wir müssen berücksichtigen, dass schon immer das Kreditgeschäft und die Absatzfinanzierung eine kleine Nische im Gesamtzahlungsmix war. Und bei Klarna ist natürlich das überwiegende Geschäft in Deutschland der Rechnungskauf. Also, dass ich irgendwas kaufe und dann zwei Wochen später erst bezahle. Und wenn dann insgesamt in der eine Kaufzurückhaltung ist, spürt Klarna das beim Rechnungskauf und nicht notwendigerweise bei der späteren Migration auf eine Ratenzahlung.
Ja, sehr schön. Jochen, danke. Wir waren heute, glaube ich, in ziemlichen Freak- und Tech-Themen unterwegs, aber ist ja auch mal ganz schön, nicht so die ganz großen Linien nachzuziehen von Deutsche Bank, UniCredit und Commerzbank, sondern sich mal etwas nischig zu bewegen. Ich sage dir vielen herzlichen Dank. Ich habe übrigens die KI einmal mehr eingesetzt. Das mache ich eigentlich ganz gerne, um mich selbst zu challengen und habe mal so unsere Themen eingegeben in Claude. Ich habe gesagt, Claude, roaste mich doch mal hier so richtig. Welches Thema, was ich mit Jochen besprechen will, ist wirklich zu langweilig und kann man echt nicht mehr hören. Hast du eine Vermutung, welches Thema das war, über das wir heute gesprochen haben?
Du hast mir im Vorfeld was schon geschickt und ich fragte mich, wer das denn war. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Kollege von dir gewesen oder so. Aber dann war das tatsächlich die AI, ja, dann war es die Solaris.
Ach so, da habe ich dir die Quelle gar nicht mitgeschickt.
Nein, hast du nicht mitgeschickt.
Das ist also zum Solaris-Thema und das gebe ich als letztes unseren Hörerinnen und Hörern noch mit. Also nee, ehrlich, Fragezeichen, Solaris. Nicht, weil ein Standortumzug per se nichts hergäbe, auch wenn es hier keiner ist, sondern weil du bei diesem Unternehmen inzwischen im Modus Pflichtberichterstattung bist. Solaris ist die Fintech-Version einer Nachmittagstelenovela. Es gibt immer einen Neustart, immer eine Neuausrichtung und immer ist irgendwo Druck auf dem Kessel. Du schreibst im August erklärungsbedürftiger Move, der Plato schon wieder Neustart im Ernst. Das ist doch immer dieselbe Melodie in der eigenen Tonart. Und du verrätst dich doch mit deinem eigenen Aufhänger selbst. Eigentlich ja eine Miniatur. Du weißt es also selbst. Muss ich sagen, gut. Gut gechallenged von der KI. Ja? Muss man einfach häufiger machen. Aber ich habe sie überstimmt.
Und,
wir haben trotzdem
und sehr hart formuliert. Hätte ich nicht gedacht, dass eine KI so hart formuliert.
Ist sie aber bei mir drauf trainiert. Ich sage, schone mich nicht bitte. Also wenn es um Faktenchecks oder sonst was geht. Sehr schön. Jochen. Dann sage ich dir vielen herzlichen Dank für diese Woche und verabschiede mich. Besten Dank.
Mach's gut.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.